Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem Podcast Lemon Dreams, dein Podcast für Inspiration und Mut. Mein Name ist Alex Schwabe und ich interviewe in meinem Podcast herausragende Persönlichkeiten mit bewegenden Lebensgeschichten und ich wünsche euch ganz viel Freude, Spaß beim Hören und genießt einfach die Sendung. Euer Alex.
Ja, und das ist das Leben halt. Ja, es ist, nimm alles mit, was nur geht. Geh raus aus dem Haus, weil sonst erlebst du nichts. Ja, das ist das A und O. Tatort ist natürlich, sage ich mal, schon die erste Bundesliga. Wenn du da dabei bist, kannst du dich Schauspieler nennen. Das ist für mich tatsächlich damals ein Ritterschlag gewesen, dass ich da gleich mit dem Dienstle anfangen konnte. Ich habe jetzt über 25 Tatorte gedreht. Ich habe Glück gehabt mit meinen Geschwistern, mit meiner Familie. Auch mit meiner Gesundheit. Ja. Auch da gab es Rückschläge und so weiter. Und im Endeffekt waren es keine Rückschläge, es waren Momente, die es gebraucht hat, um jetzt so zu sein, wie ich jetzt heute da sitze.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lemon Dreams, dein Podcast für Inspiration und Mut. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Bei mir ist Bernd Knann. Bernd ist bekannt aus verschiedenen TV-Produktionen, vor allem aus dem Tatort oder aus Chapel, für das er gerade vor der Kamera steht. Und mit Bernd spreche ich über seine herausragende Theater- und Fernsehkarriere. Und Bernd hat auch zwei wirklich krasse Schicksalsschläge gehabt. Zum einen ist er in Thailand knapp dem Tod von der Schippe gesprungen und zum anderen hat er einen Gehirntumor überlebt. Und welche Rolle eine Kaffeemaschine dabei gespielt hat, die ihm das Leben gerettet hat, das erfährt er heute in der heutigen Folge Lemon Dreams. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Freude, Spaß beim Hören und bleibt gesund. Dann sage ich herzlich willkommen zu Lemon Dreams, dein Podcast für Inspiration und Mut. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Heute sitzt Bernd Knann bei mir auf der Couch. Lieber Bernd, schön, dass du da bist. Ist mir eine Riesenfreude, eine Riesenehre. Und ich freue mich jetzt auf die Zeit mit dir.
Man muss wissen, wir kennen uns nicht. Ne? Wir haben uns jetzt heute zum ersten Mal gesehen, seit 10 Minuten. Also es ist spannend.
Ja, für mich auch, absolut. Ja. Wir kennen uns nicht persönlich, jetzt erst seit 10 Minuten. Aber so vom Regionale her habe ich schon einiges von dir gesehen. Du bist ja bei Baden TV, warst schon zu sehen. Du bist bekannt aus Tatort. Jetzt aktuell stehst du für Chapel vor der Kamera. Man kennt dich auch aus Polizeiruf, Balko, noch ganz alte Folge. Also war schon bei verschiedenen TV-Highlights mit am Start. Bist aber auch Moderator, bist Intendant vom Kammertheater, Sprecher, also ein Tausendsasser könnte man sagen. Hast du auch eine eigene Airline, habe ich gesehen. Können wir später vielleicht mal einsteigen. Lieber Bernd, wie würdest du dich selber beschreiben?
Oh, also eigentlich bin ich gelernter Schauspieler. Ja. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wie man mich nennen kann. Ich bin eher derjenige mittlerweile geworden, der selber den Babys, die ich so kreiere, einen Namen gibt. Ja. Also ich bin eigentlich Schauspieler und komme vom Bauernhof. Und das ist, glaube ich, das Markenzeichen von mir. Ich bin ein sehr bodenständiger Schauspieler. In der heutigen Zeit ist das für mich ein Markenzeichen, weil viele Schauspieler haben gerade große psychische Probleme, muss man einfach ganz ehrlich sagen. Aber nicht nur Schauspieler, ich glaube insgesamt, die Menschheit macht sich viel zu viel Gedanken und weniger um das Arbeiten, sondern eher um sich selber. Und das bremst gerade, finde ich, so ganz Deutschland aus. Also ich bin kein Tausendsasser. Tausendsasser ist für mich jemand, der zu viel macht, der das nicht im Überblick beherrschen kann. Und ich habe sehr viel zu tun. Ich habe viele Firmen kreiert, über 30 Stück in den letzten 16 Jahren. Und ich habe sie aber im Griff. Und wenn mal was nicht funktioniert, loslassen. Weiter geht's.
Ja, spannend. Du hast gesagt, du bist ein bodenständiger Typ. Deine 10 Minuten, wo ich dich jetzt kennengelernt habe, nehme ich das jetzt auch so wahr. Kommst du ursprünglich vom Bauernhof? Magst du so ein bisschen uns mal mitnehmen, so in deine Jugend, Kindheit, wie bist du aufgewachsen? Was waren so die Erlebnisse, Kindheitserlebnisse, die dir hängen geblieben sind?
Ist witzig, weil ich erzähle das gerade nicht nur dir heute, sondern gestern Abend auch meinen eigenen Kindern. Ich habe 5 Stück, ich habe 2 aus erster Ehe und 3 kleine, 5, 7 und 9. Und die lieben es, Geschichten von meiner Kindheit zu hören. Und ich bin wirklich fantastisch aufgewachsen. In einem kleinen Dorf namens Reichenbach bei Bad Schussenried. Hat nur 400 Einwohner damals gehabt. Mittlerweile sind es nicht viel mehr, aber so 600 vielleicht. Bauernhof. Dadurch, dass ich 7 Geschwister hatte, hat mein Vater an den edlen Bauernmaschinen gespart, weil Handwork war dann wirklich günstiger. Und wir haben zusammen das Heu in das Gebläse reingeschmissen. Wir haben richtig blutige Hände gehabt am Abend und waren trotzdem, dadurch, dass wir alles zusammen gemacht haben, immer ein Team. Wir haben viel gestritten, wir haben viel gelacht, wir haben Fußball gespielt, wir haben Sachen angestellt, die niemand so, glaube ich, in der Stadt erleben könnte. Ja, wir sind von 15 Meter Höhe in einen Heuhaufen reingesprungen, Saltos gemacht. Einer ist mal im Stroh stecken geblieben, als der Vater gesagt hat, wo ist eigentlich der Helmut? Ich glaube, der steckt noch im Stroh fest. Und so war es. Und dann sind wir da rein und wollten mit Gabeln den rausgraben. Da sagt der Vater, stopp! Stopp, das muss man alles mit Hand machen. Und dann hört man auf einmal so, durchgegraben. Und dann guckt auf einmal ein gelber Gummistiefel raus. Und der Vater zieht am Gummistiefel und sagt so, jetzt kommst du zum Essen. Und das ist einfach gigantisch. Ja, mein Vater, auch ein sehr bodenständiger Mensch gewesen, hat uns erzogen mit einer harten und einer weichen Hand. Die harte war nicht so angenehm, aber die weiche hat uns sehr weitergebracht in Sachen Liebe aufnehmen und Liebe geben. Und deshalb, ich sage, die antiautoritäre Erziehung funktioniert damals nicht. Heute sollte man es machen. Mir gelingt es fast immer. So. Und trotzdem finde ich schon, braucht man eine klare Linie. Meine Frau ist ein bisschen härter da, was das angeht. Ich bin der weichere Mensch, aber was man aus der Kindheit wirklich bekommen hat, ist einfach diese, egal wie es dir geht, du kannst immer heimkommen und über das sprechen und dich fallen lassen. Und das habe ich mit meinen Kindern auch so. Das ist einfach ein schönes Gefühl und das, glaube ich, das fehlt momentan vielen. Eine Art Heimat. Und ich habe eine Heimat. Ich fahre zum Beispiel jetzt am Wochenende wieder aufs Heimatfest, besuche noch meine Schule, besuche noch meine Mutter. Mein Vater ist gerade gestorben und da komme ich an und klar, das Erste, was man fragt, ist, willst du Bier? Trinkt viel Alkohol, aber es ist einfach eine super Community da. Ja.
Das ist toll, klingt super. Ja. Ich komme ja aus einem kleinen Dorf, mit 3.500 Einwohnern, ich weiß, wovon du sprichst.
Ich bin halt badisch, ich bin schwäbisch.
Ja, das ist ja ein Unterschied. Genau. Das ist,
man hört es hoffentlich auch, ja? Ich bin halt Oberschwabe.
Ja, genau, Oberschwabe. Und ich heiße Schwabe, von daher sind wir ja in bester Gesellschaft, ja. ansonsten, genau, du hast gerade gesagt, dein Papa ist gestorben, mein Beileid. Was hat es dann mit dir gemacht am Ende des Tages?
Es war ganz komisch. Ich war im Theater in Bielefeld. Ich habe ja in Bielefeld auch noch 2 Häuser, die ich betreue. Da kommt abends ein Anruf und es hieß dann, der Vater ist gerade ins Krankenhaus eingeliefert worden. Und man muss wissen, er ist 89 gewesen. Und dachte ich, ja, der Vater war noch nie im Krankenhaus. Das bin mal gespannt, was er denn hat. Er hat irgendwie Bauchschmerzen gehabt. Und er hat ein Aneurysma gehabt in der Aorta. Und dann haben die Ärzte, wollten ihn anscheinend operieren. Und er hat dann gesagt, nee, bitte nicht operieren, egal was es ist, lasst mich bitte sterben. Also das ist schon krass. Ja. Und er weiß aber auch warum. Er sagt, er hat gut gelebt, er hat fantastisches Leben gehabt, er hat gesunde Kinder. Und der durfte gehen. Und ich habe ein fantastisches Gefühl dabei. Es tut natürlich weh, man vermisst ihn. Jetzt habe ich eine demente Mutter daheim, die nimmt es gar nicht so wahr, dass er weg ist. Und die vergisst es dann auch immer wieder. Wenn ich reinkomme in die Pflege-WG, heißt es dort, da sagt sie nur, das ist einer von meinen Jungs. Das checkt sie schon mal und dann flüstere ich ihr ins Ohr und sage, ich bin's, der Bernd. Und dann sagt, ja, der Bernd. Und alle sind so, oh Gott, die ist doch nicht dement, die weiß ja alles. So, also eine fantastische Schauspielerin. Und es ist natürlich ein Stück Abschied vom Vater, weil man denkt auch dann nicht ganz uneigennütz an sich selber. Der Nächste bist du, von der Generation her. Und trotzdem nimmt man viel mit, auch dieser Prozess zwischen Todestag und Beerdigung, wo man dann alles nochmal aufarbeitet und eine fantastische Trauerfeier auch da organisiert hat, mit allen Geschwistern zusammen. Und das ist eher eine Freude als eine Trauer, muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube, so wie wir aufgewachsen sind auf dem Dorf. Ich war auch Ministrant. Ich habe sehr viel mit Tod und Geburt und Leben einfach so zu tun gehabt. Das gehört dazu. Jeder wird von uns gehen und deshalb behalte ihn in Erinnerung, so gut es geht. Und wenn es mal schlechte Phasen gibt, muss man die ihm verzeihen. Und wenn es gute Phasen gibt, dann nimmst du die mit und setz sie um. Ja.
Aber es ist schön, wenn man das so sehen kann, also so positiv sehen kann, das schreckliche Ereignis, wenn man so will. Ja.
Es war kein schreckliches Ereignis. Ja. Das, der Tod ist für viele vielleicht was Schreckliches, aber ich weiß nicht, hast du schon mal, wie viele tote Menschen hast du schon gesehen in deinem Leben?
3.
Mein Opa ist in meinen Armen gestorben und ich habe bestimmt so 100 tote Menschen gesehen in meinem Leben, also allein durch die Ministrantenaktivität, aber auch meine ganzen Verwandten, die einfach verstorben sind. Und ich finde, es ist wichtig, dass man die sieht, ja, weil ist was aufgefallen, man erkennt die fast nicht mehr. Die sehen ganz anders aus, als sie eigentlich zu Lebzeiten noch waren, weil alle Muskeln, alles lässt los und man erkennt sie fast nicht mehr. Und ich habe auch zweimal hingucken müssen, als ich dann früh morgens direkt ins Krankenhaus gefahren bin, um den Leichnam noch zu sehen. Und dachte ich, Mensch, ich erkenne ihn fast nicht mehr. Ja, und dann habe ich mich wirklich eine Stunde lang erst mal dran gewöhnen müssen, dass es das wirklich ist. Ich habe die Füße noch angeguckt, ja, an den Füßen erkannte ich ihn, ja, weil er so einen Hallux hatte. Ich sagte, das ist ja wirklich, mein Bruder war noch dabei, ich sagte, das ist schon komisch, dass dann, man merkt richtig, dass sozusagen die Seele aus dem Körper raus ist und dann bleibt da was übrig, was man teilweise einfach dann nicht, fast nicht mehr erkennt. Also krass, und deshalb werde ich mich nicht beerdigen lassen, sondern ich werde mich verbrennen lassen. Ich habe gesagt, weil der Körper ist dann sozusagen leer. Ja, und das muss man einfach akzeptieren. Und ich glaube, das ist für mich die bessere Beerdigungszeremonie. Und wie soll man sagen, ich will nicht da unter nach 2 Meter Tiefe und da vor mich hin verwesen.
Und hast du Angst vorm Sterben?
Ja, sagen wir so, ich will jetzt noch nicht sterben. Ja? Ich habe so viel Freude am Leben. Und Angst vorm Tod habe ich tatsächlich nicht, weil ich habe schon 2-mal solche Nahtoderlebnisse gehabt. Einmal war ich mit 19 in Thailand und bin überfallen worden. Habe einen Deutschen kennengelernt, der mit der Machete im Hotel über mich hergefallen ist und wollte mir den Kopf abhacken mit einer Machete und hat aber dann den Arm getroffen. Weil ich aufgewacht bin ich hoch und er hat den Arm dann abgetrennt. Und hat 10 Minuten auf mich eingeschlagen. Und dann hatte ich im Krankenhaus tatsächlich Herzstillstand und war insgesamt 17 Sekunden lang tot. Ich kann jetzt nicht sagen, ob ich da das große helle Licht gesehen habe, aber die Ärzte haben es bestätigt, dass ich tot war. Und dann jetzt vor 7 Jahren hatte ich einen Gehirntumor. Da war es bei mir da auch so weit, wo ich dachte, okay, jetzt ist es soweit, weil mein Onkel ist tatsächlich 2 Monate vorher an einem Gehirntumor gestorben. Dachte ich, okay, das ist tatsächlich genetisch. War aber so nicht. Dr. Spetzka hat ihn sauber rausgemacht. Es war ein gutartiger Tumor. Aber du bist tatsächlich so einen Tag lang in der Schwebe, weißt nicht, okay, Gehirntumor, das ist genau das, was du nicht willst in deinem Leben. Und was soll ich da sagen? Angst vorm Tod hatte ich in dem Moment schon, also du stehst unter Schock. Das, was in Thailand passiert ist, das war Kampf, das war wie ein Krieg. Und hab's geschafft. Da habe ich jetzt nicht so an den Tod gedacht. Ich dachte nur eher, das war gerade, als ich zur Schauspielschule aufgenommen wurde, praktisch im selben Tag ist das passiert, als ich die Info bekommen habe. Und dann dachte ich erstmal, oh Gott, der Schlag ins Gesicht, dachte, jetzt habe ich den Spalt bis hier runter, so kann ich ja nicht mehr Schauspieler werden. An sowas denkt man. Anstatt irgendwie muss ich überleben. Aber ich hatte nie Angst, dass ich nicht überlebe. Und genauso mit dem Gehirntumor auch. Das heißt, hey, wenn es so sein soll, wenn der Punkt da ist, dass es soweit ist, dann ist es so. Dann stirbst du und dann bist du halt weg. Aber ich würde noch gerne ein paar Jahre hier verbringen, zumal meine Kinder das, glaube ich, auch sich wünschen und meine Mitmenschen.
Ja, das wünschen wir da alle. Es sind schon 2 krasse Erfahrungen, die du gemacht hast. Das mit Thailand stelle ich mir krass vor. Also ich stelle mir beides sehr krass vor, wenn man dann selber auch betroffen ist. Das Thailand, kannst du da nochmal drauf eingehen, weil Du hast gerade gesagt, da ist ein Mann auf dich losgegangen mit einer Machete. Ja, wie kam es denn dazu?
Also ich war damals 19 und war direkt nach dem Abitur. Dachte ich, ja, also ich habe dann noch mit einem Freund zusammen ein Haus gebaut und mit diesem Geld, was ich damals verdient habe, ferienjobmäßig, aber es war dann eher so ein Jahresjob, mit dem Geld habe ich gesagt, damit möchte ich in den Urlaub fliegen. Und dann bin ich nach Thailand, erst wollte meine damalige Freundin mit und dann hat sie sich dann aber dann doch anders überlegt. Danach war es leider auch dann beendet, die Beziehung. Aber ich habe gesagt, ich gehe dann allein und das war leider nicht so gut eigentlich. Ja. Ich war dann in Thailand und habe mich da schon wohl gefühlt, habe viele Menschen kennengelernt und ich wusste genau, dass ich am 1. Juli 92 an der Schauspielschule anrufen soll, weil ich habe davor die Aufnahmeprüfung gemacht. Und ich bin, so eine Aufnahmeprüfung sind eigentlich mehrere Phasen, da muss immer wieder kommen. Das sind insgesamt so 5 Phasen, die man da durch bestehen muss. Und ich bin nach der ersten, habe ich zum Schauspielschulchef gesagt, ich habe den Thailand-Flug gebucht, ich kann da jetzt nicht mehr nochmal kommen, ich wusste es nicht. Und so, und dann sagt er, ja, du Bauernbub, ruf am 1. Juli an und dann kann ich dir sagen, ob du genommen bist oder nicht. Und dann habe ich da angerufen. Und da gab es noch kein Handy, ja. Das war 1992. Und dann habe ich da angerufen und der Felix Mutter sagt, ja, also du Bauernbub, jetzt schwing deinen Arsch nach Stuttgart und guck, dass du hier eine Wohnung findest. Das ist ja alles gar nicht so einfach hier in der großen Stadt. Und ich so, oh, ja, ich habe aber eigentlich noch ein anderes Problem. Ich habe den Zivildienst, den ich noch machen muss. Und er sagt, oh Gott, komm jetzt mal her, ich kümmere mich dann drum. Ja. Und dann bin ich auf von Hua Hin nach Bangkok mit dem Zug gefahren. Und im Zug habe ich einen Deutschen kennengelernt. Michael, und hat mir geholfen, den Flug umzubuchen, weil ich wäre eigentlich erst eine Woche später geflogen, aber ich hatte auch ein bisschen Heimweh und dann habe ich irgendwie versucht, mit der Thai Air irgendwie den Flug umzubuchen und dann hat er mir dabei geholfen. Und dieser Typ war mit so einem Seesack unterwegs und hat da drin wohl eine Machete gehabt. Und er hat noch gesagt, Mensch, wenn du Lust hast, dann können wir wegen mir zusammen noch ein bisschen was erleben hier in der Stadt. Und so, hey, mega. Und der halt perfekt, der kannte sich richtig gut aus. Und wir haben zusammen ein Hotel gebucht, er hat den Flug umgebucht, aber im Nachhinein auf seinen Namen. Und ich wusste es nicht, ich saß einfach nur daneben und sagte, ja, er macht es schon und so, alles super. Und ja, ob das okay ist? Und er sagt, ja, alles okay, er macht es super, vielen Dank. Am nächsten Morgen um 6 Uhr hätte ich eigentlich Richtung Flughafen gemusst und um 11 Uhr morgens wäre der Flieger gestartet. Und der war in Deutschland ein Schwerverbrecher, ist geflüchtet nach Thailand und hat dort unten schon 5 Leute zerstückelt. Wusste ich alles nicht. Er hat die Pässe von den Opfern bei sich im Rucksack gehabt. Kam alles erst später raus, als ich in der stand dann nachts um 5, stand er praktisch über mir mit der Machete und sagt nur auf Englisch, Brent, I will kill you now. Und hat in dem Moment zugeschlagen. Ich bin aufgewacht und der Schlag ging nicht in den Hals, sondern hier rein, in den Arm. Arm war abgetrennt und habe ich 10 Minuten lang mit einem Arm gekämpft und habe gebrüllt. Ja, um mein Leben, bis dann nach 10 Minuten die Polizei, also das ganze Hotel wurde wach, ja, also das war ein riesen, riesen Ding. Und dann haben die Polizisten die Tür aufgetreten. Ich lag am Boden eigentlich schon fast wie tot, ja. Also genau die Details muss man jetzt nicht noch, weil ganz ehrlich, da war es so schlecht, da brauch ich nichts mehr, ja. Und die haben den dann festgenommen und haben mich da liegen gelassen, weil die dachten, ich war tot. Und dann bin ich dann wirklich nach weiteren 1-2 Minuten, dachte ich, hey, okay, wenn das hier weiter so das Blut rauskommt, dann bin ich wirklich schneller weg, als ich denken kann. Also aufgestanden, Arm in die Hand und von Zimmer 411, 4. Stock, eine große Wendeltreppe runtergelaufen. Und dann sehe ich, wie die da unten alle hochgucken, mich sehen und schreien. Das ganze Hotel hat gebrüllt. Und ich bin einfach runter, ich sage, I need a hospital. Die Polizisten haben mich aufs Pickup geschmissen, keinen Krankenwagen geholt. Das war das Beste, was sie mal tun konnten. Aufs Pickup geschmissen, ins Krankenhaus und dort auf eine Bahre. Und das weiß ich noch, und danach war ich weg. Im Aufzug haben die mich anscheinend schon reanimiert und haben mich dann operiert. Also den Typen haben sie dann festgenommen. Den haben sie dann in Thailand ein halbes Jahr später auch hingerichtet. Also richtig krass, mit einer Giftspritze. Aber nicht so, dass es offiziell war, sondern haben die praktisch irgendwie, ja. An Nichtverträglichkeit der Medikamente ist Lars-Uwe Koppen am 10. Dezember 92 gestorben. So war dann die Dokumentation, was ich dann lesen konnte. Ja, wilde Geschichte.
Ja, sehr wild. Also ich bin
und jetzt durchatmen.
Grad, ich muss jetzt auch erstmal hier durchatmen, das wäre ja schon krass, ja.
Das ist ein bisschen so, weißt du, ich erzähle das so relativ kühl, ja. Warum? Weil ich, das sind wie die alten Kriegsveteranen, die erzählen vom Krieg, als ob es ein Abenteuer gewesen wäre. Die schocken natürlich dann schon mit ihren Geschichten, aber das war für mich nichts anderes wie ein Krieg. Ja. Und dadurch, dass man das so oft erzählt, lasse ich das nicht mehr so tief an mich ran. Muss auch nicht sein. Ja. Das ist abgehakt und ich sehe es jeden Morgen an meinen Narben und es ist passiert und es ist alles gut gegangen. Das war kein Fehler, dass es passiert ist. Ich hatte danach 7 Jahre Glück und danach, also insgesamt habe ich so viel Glück. Deshalb alles gut.
Ja, und zu deiner Krankheit mit Gehirntumor, magst du da?
Ja, das ist das war auch eine ganz komische, es war ein Zufallsbefund. Wie das Leben halt so spielt, dass man nicht stirbt und Glück hat. Ich habe, als wir hier reingelaufen sind, hat mich der Techniker noch gefragt, Marlon, willst du einen Kaffee? Er sagt, nee, ich will keinen Kaffee, ich bin allergisch gegen Kaffee. Das hat mir das Leben gerettet. Ich habe Herzschwierigkeiten gehabt. Ich war hier in der Weststadt in Karlsruhe und bin zur Premiere gefahren und habe auf einmal so was jetzt los? Das gibt's ja nicht. Und die Pumpe, ich so, boah, aus dem Auto raus. Ich bin ins Theater rein und sage, ich brauche sofort einen Notarzt. Ich habe, glaube ich, einen Herzinfarkt. Notarzt gekommen, Verdacht auf Herzinfarkt. Sofort ins Krankenhaus, städtisches Klinikum, alles untersucht und ich hatte nichts. Ich bin einen Tag später entlassen worden und ich war nicht schlauer als vorher. Und eine Woche später wieder passiert. Jetzt war ich Pilot, ich habe einen eigenen Tragschrauber, das ist wie so ein kleiner Hubschrauber, bin immer geflogen und dann war es einmal im Flugzeug drin. Immer wenn ich gesessen bin, dachte ich, was ist denn da los? Das gibt's ja nicht. Und während dem Fliegen dachte ich, oh mein Gott, also jetzt muss ich aufpassen. Also Passagiere nehme ich erstmal keine mehr mit, ja. Und dann bin ich wieder ins Krankenhaus und sage, was ist das, was ist das, was ist das? 5 Jahre lang ist das gegangen. Und das Krasse ist, meine Frau hat so eine neue große Espresso-Maschine und die habe ich zur Reparatur gebracht, weil die war voller Kalk. Und da kam eine Rechnung über 700 Euro. Und dann habe ich gesagt, hey Luigi, was ist das? Wieso kostet das Ding 700 Euro Reparatur? Die ganze Maschine kostet 4.000, aber kannst du nicht 700, das ist ja ein Totalschaden. Dann sagt er, du musst wissen, du hast 5 Jahre lang nichts gemacht mit der scheiß Kaffeemaschine. Und so, ey Luigi, danke. 5 Jahre, das hat der Arzt gerade gesagt. Was haben Sie die letzten 5 Jahre denn verändert? Und ich so, ich habe dann noch ein CT gemacht vom Körper, von der Lunge, vom Herz, alles war okay. Und dann habe ich noch ein Herzkatheter bekommen und alles untersuchen lassen, alles war top. Und dann habe ich ein CT vom Gehirn gemacht, ob ich da irgendwas, und dann hat mir der Spätzker angerufen, der Arzt, am nächsten Morgen, weil er wollte mich abends dann nicht mehr stören, und sagt, Bernd, ein Zufallsbefund, du hast einen Gehirntumor. Also hätte ich die Allergie nicht gehabt, diese Kaffeeallergie, weil der Arzt hat gesagt, Mensch, was hast du die letzten 5 Jahre denn verändert? Und er hat gesagt, nichts, aber durch den Luigi, durch die Rechnung, habe ich gesagt, hey, 5 Jahre haben wir die Kaffeemaschine. Vor 5 Jahren habe ich angefangen, Kaffee zu trinken. Davor habe ich nie Kaffee getrunken. Und das war's. Ich trinke keinen Kaffee mehr, mir geht's pudelwohl. Und der Gehirntumor ist auch gefunden worden. Und hätte ich das nicht, ich wäre niemals ein CT und hätte mein Gehirn untersucht. Das Ding wäre gewachsen, hätte mir irgendwie das Sprachzentrum oder vielleicht sogar das Zentrum für die Atmung lahmgelegt und aus dem Aus. Und niemand hätte gewusst, warum der stirbt. Lag tot im Bett.
Das ist echt Glück gehabt, Bernd. Ja. Ja, durch so einen Zufall,
ja,
sagen wir mal.
Und das ist das Leben halt. Ja, es ist, nimm alles mit, was nur geht. Geh raus aus dem Haus, weil sonst erlebst du nichts. Ja, und das ist das A und O.
Ist das auch das, was du mitgenommen hast aus deinen 2 Ereignissen?
Ja, also sagen wir so, von Haus aus bin ich ein lebendiger Mensch, wie meine Geschwister auch. Wir sind alle sehr, dadurch, dass wir halt 7 Geschwister sind und 8 Kinder sind, die keine richtigen fürsorglichen Eltern haben konnten, weil die können sich nicht um alle 8 kümmern. Wir haben uns gegenseitig erzogen und uns die Rübe eingeschlagen und aber auch zusammen Fußball gespielt und uns geliebt und gehasst. Und je mehr das passiert ist, desto mehr mögen wir uns jetzt gerade. Aber wir sind alle sehr aktiv. Wir gehen alle raus. Und die Welt passiert nicht im Wohnzimmer, die passiert draußen. Und das will ich wirklich eigentlich nur jedem raten. Ja? Also erleben tut man nichts daheim. Da guckt man blöd in die Glotze. Man kann schön mal mit Freunden irgendwas machen, irgendwie essen und so weiter, aber draußen findet das Leben statt. Und wenn man das verpennt und verpasst, dann wird man für mich psychisch krank und man kann nichts bewegen. Ja? Ich habe mit meiner Schauspiel, wie soll man sagen, mit meiner Schauspielerei kann ich in sämtliche Rollen schlüpfen und kann viel erleben. Und lass immer irgendwie auch alles zu und bin offen für alles. Und wenn du das halt nicht machst und wenn du dich halt eingräbst daheim und womöglich halt nicht das Glück hattest, irgendwie Schauspieler zu werden, aber das Leben ist insgesamt ein Schauspiel, dann verpasst du was, ja. Und, also ich sage immer, auch meine kleinste, nicht die kleinste mittlerweile, die mittlere, die Mila, die ist mit 2 Jahren ausgebüxt. Und man hat sie bei der Metzgerei 2 Kilometer weiter unten in Hohenwettersbach bei der Maria gefunden. Und die konnte nur sprechen, sie will eine Wurst. Und sie heißt Mila genannt. Mehr konnte sie nicht sprechen. Aber sie war wild und raus und gefährlich. Und so ist sie heute noch. Und das ist einfach gigantisch. Ja. Die hat das Gen in sich und das tut gut. Ja.
Das ist super. Und wie bist du zur Schauspielerei gekommen? Du hast schon vor ein paar Mal gesagt, du bist ein Bauernbub. Ja? Mhm. Und wie kam es denn dazu? Weil eigentlich hätte man dich ja vielleicht auf dem Trecker erwartet. Wie kam es denn?
Ja, ich fahre immer noch Traktor. Das verstehe ich wundern. Ich habe sogar einen eigenen Traktor gerade gekauft mit einem Freund zusammen. Ich bin auf eine gute Schule gekommen. Mein Vater war in der Klosterschule in St. Johann Blönried. Und da war ein Lehrer, Thomas Beck, das war mein Deutschlehrer, der hat Theater AG gehabt. Und da habe ich erst eine kleine Rolle bekommen und das war nur ein einziges Mal. Und dann hat er gleich gesagt, Bernd, nächstes Jahr spielst du die Hauptrolle. Weil ich das anscheinend so gut gemacht habe. Man muss wissen, ich bin ein kleiner Spitzbub gewesen, weißt du, also ein charmanter Spitzbub. Ja, ich weiß nicht, kennt man das, ein badischer Spitzbub?
Ja, selbstverständlich, ja.
Und ich hab viele Leute verarscht und halt Witze gemacht und so weiter. Und das, wenn man das kann und mag, dann gefällt einem Schauspiel auch. Und wenn dann das direkte Echo vom Publikum, also die Applaus und die Leute lachen, wenn man das mag, dann wird es sozusagen wie ein guter Fußballspiel, ja, ein Match. Und da kommt man gut zusammen. Und das, da bin ich angesteckt worden und der Thomas Beck hat das erkannt und hat mich gefördert. Er hat mich zu seiner Kabarettgruppe mit reingenommen. Dann habe ich erstmal Kabarett gespielt. Mit 14 Jahren habe ich da angefangen. 14, 15. Und dann war ich dort, bis ich 25 war. Und als ich 19 war, Abitur, ruft der Thomas an und sagt, du Bernd, ich habe dich an der Schauspielschule angemeldet in Stuttgart für die Aufnahmeprüfung. Und er ist mit mir nach Stuttgart gefahren. Auf der Hinfahrt habe ich Text gelernt und habe das Ding durchimprovisiert. Sophokles, schwieriger Text. Du bist der Herrscher, doch auf gleichem Rang steht meine Rede eines Fürsten Wort, der nur Apollon dienstbar ist, nicht dir? Du höhnst den blinden Mann und stehst im Licht und siehst das Dunkel nicht, das dich umfängt und anderen gesellt. Ein super schwieriger Text, der mir immer noch im Kopf bleibt. Ja, total gaga. Und dann habe ich das Ding vorgesprochen und das Krasse ist dann, normalerweise spricht man da in verschiedenen Schauspielschulen halt vor. Man schafft es nie aufs erste Mal, ja. Und ich habe es aber trotzdem geschafft. Und da bin ich stolz drauf, weil der Thomas hat mich entdeckt und so bin ich dann Schauspieler geworden. Da war ich in der Schauspielschule, an einer staatlichen Schauspielschule. Das ist sozusagen der Ritterschlag, weil jeder staatliche Schauspieler, der auf einer staatlichen Schule war, jeder Schüler kriegt definitiv, wenn er will, einen Job. Und so bin ich nach Essen, nach Stuttgart, nach München, an die größten Häuser gekommen, habe dort Theater gespielt, war insgesamt dann zum Schluss 17 Jahre im Staatstheater in Stuttgart als Schauspieler, parallel Tatorte gedreht und ich habe wirklich mein erstes Filmangebot auf dem Rübenacker bekommen. Es hört sich blöd an, aber es war im Mai, da waren irgendwelche Ferien, gerade Semesterferien, ich bin heim auf dem Rübenacker, muss da helfen. Und dann kommt mein Bruder, da gab es halt gerade so Handy, das war, wann waren das, 93, 94, sowas. Und dann, ja, Erwin Michelberger hat da angerufen, fahr mal heim, der will irgendwie einen Film drehen. Und ich so, oh, okay, die Hacke fallen lassen, direkt am Ort, weil ich da weiß, ich muss die Reihe noch fertig hacken, aber dort, wo die Hacke ist, bis dahin habe ich gehackt. Sag ich, komm gleich wieder. Und Erwin Michelberger hat eine Stunde später angerufen. Er war in Bad Saulgau, ist auch in Oberschwabe gewesen, da sagt er, Bernd, Könntest du dir vorstellen, ich habe einen Tipp gekriegt, dass du ein schwäbischer Bauernsohn bist und es geht um einen Film, um Bauernsohn, der abhaut in die Großstadt Berlin und dort schlimme Sachen erlebt. Und dann habe ich ihm von der Geschichte von Thailand erzählt, das war praktisch ein Jahr später. Und dann sagte er, hey Bernd, das müssen wir mit einbauen, die ganze Geschichte. Und so habe ich meine eigene Geschichte in diesen Traumstreuner, hieß dieser Kinofilm, mit reinbringen können. Und das war der Start für Kino und Film. Direkt danach habe ich nahtlosen Tatort bekommen. Nochmal ein Beansley und nochmal ein Beansley-Tatort. Das war der Stuttgarter Tatort damals. Und dann ging es da voll ab. Und dann war ich praktisch schon in der Schauspielschule eigentlich im Filmbusiness drin. Und danach, nach der Schauspielschule, bin ich dann, wie gesagt, ins Essener Grillo-Theater parallel im Staatstheater in Stuttgart gespielt, in München am Residenztheater. Und so bin ich Schauspieler geworden. Und nach 17 Jahren Staatstheater bin ich dann durch ein Soloprogramm, die Made, Heinz-Erhardt-Abend, habe ich mich finanziell so gut absichern können, das sagt man, wenn man richtig gut Geld verdient, dass ich dann mich selbstständig machen wollte. Und dann kam Karlsruhe, das Kammertheater. Und da bin ich dann in die Fußstapfen von der Vogel Reinsch geschlüpft und habe da richtig viel Geld in die Hand genommen. Ich musste mehrere hunderttausend Euro bezahlen für das Theater und dachte, ja, das kann man schon machen, weil das wird ja bestimmt hoffentlich immer schön voll sein. Und dann habe ich mir ein Motto gesetzt, ich möchte gerne Theater machen, das Spaß macht. Weil im Staatstheater in Stuttgart war das nicht immer so, was aber auch völlig normal ist. Ja, in so einem Staatstheater, da muss man auch mal andere Rollen spielen, die jetzt nicht unbedingt so schön klappen und nicht so funktionieren, wie man sich das wünscht. Und dann habe ich das Motto gemacht und habe gesagt, jetzt will ich nur noch das machen, was mir wirklich Spaß macht. Und das mache ich seit 17 Jahren jetzt. Und das Kammertheater läuft. Es funktioniert. Es macht allen Spaß. Mir, meinen Angestellten und vor allem aber dem Publikum.
Curtis, Theater dann dir? Ist es dein Theater oder bist du da Intendant und Geschäftsführer oder wie kann man sich das vorstellen?
Das Theater ist eine GmbH. Ich musste die GmbH kaufen. Ich werde ein bisschen unterstützt von der Stadt und ein bisschen vom Land. Aber das Theater gehört mir alleine und ich bin komplett allein dafür verantwortlich. Ja. Ich habe da richtig die Geschäftsanteile, also die 25.000 Euro bei einer GmbH-Gründung, die habe ich sozusagen der Frau Vogel-Reinsch ausbezahlt und ich bin das alleine Geschäftsführer dieser Firma. Und ich habe nach 2 Jahren einen Intendanten eingesetzt, künstlerischer Leiter, weil ich gemerkt habe, dass ich gar nicht so gut bin eigentlich im Theater leiten, sondern ich bin eher ein Schauspieler. Und dann habe ich jemanden geholt, der das besser macht und der hat es viel besser gemacht als ich. Das Theater hat er nach vorne gebracht, aber gehören tut es mir. Das Gebäude selber auch mittlerweile. Ich habe die Gelegenheit gehabt, mich da einzukaufen. Auch, ich sage dir, das Leben ist alles voller Zufälle. Ja? Hans Breetz, Gründer von Vollack, kennst du bestimmt Vollack, eine Riesenfirma. Dem Manfred Bär hat das Theater gehört. Die haben sich auseinanderdividiert im Alter, die Firmen getrennt und so weiter. Und dann hat der Hans Breetz das Theater bekommen und hat mich gefragt, Bernd, willst du nicht einsteigen? Ich gebe dir 10%, kannst du hier einsteigen. Und dann habe ich das gekauft, diese Anteile. Und mittlerweile habe ich noch ein paar Anteile dazu bekommen und konnte dann noch mehr meine Anteile festigen. Und so bin ich so eng verbunden mit dem Haus, mit der Schale, aber auch mit dem Inhalt. Und ein tolles Gefühl, wirklich.
Ja, klingt wirklich toll, Bernd, was du da auf die Beine gestellt hast. Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, vom Rübeacker quasi ins Kino, also so mal grob gesagt. Gibt es eine Rolle, wo du sagst, die liegt dir besonders im Herzen, wo du sagst, wow, die würde ich gerne nochmal spielen, das war so richtig besonders?
Ja, viele. Also die schönste Rolle war tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, im Film war dieser Traumstreuner, weil da habe ich von Anfang bis zum Schluss den Film geführt. Und das war ein ganz toller Moment. Aber jetzt Chappe zum Beispiel. Ich spiele den Vater von dem Hauptdarsteller. Ich spiele einen Wirt vom Dorf. Ich kenne das halt alles. Ja. Ich weiß, wie die Wirte da sind. Ja. Die sind wortkarg, die sind streng und doch aber auch lieb. Ein bisschen wie mein Vater oder vielleicht auch ein bisschen wie ich selber bin. Das liegt mir total. Ich gucke mir den Text kurz an und spiele das Ding. Im Theater selber, da habe ich Peter Pan gespielt. Und Peter Pan ist, wie du wahrscheinlich auch kennst, der ist jung, dynamisch, frech und möchte niemals älter werden. Ja, der möchte immer Kind bleiben. Und ganz irgendwie, mir kommt so vor, als ob ich das immer noch bin. Ich bin ein kleiner Peter Pan. Ich kann fliegen, wenn auch nur mit den Gedanken. Aber ich kann alles irgendwie möglich machen. Und ich habe keine Angst vor irgendeinem Business und so ist eins zum anderen gekommen. Ich bin mittlerweile mehr Geschäftsmann als Schauspieler. Und ich habe vorhin erwähnt, ich habe über 30 Firmen gegründet und Baden-TV ist dazugekommen. Und wie der Zufall so spielt, die Leute kommen auf mich zu. Ich bin nicht derjenige, der die Ideen hat, sondern die Ideen fliegen mir zu, ich setze sie um. Und das ist eigentlich so meine große Kunst. Ja, deshalb denken viele, ich wäre ein Tausend-Sasser oder wäre so der Kreative. Das bin ich gar nicht. Ich setze sie einfach nur um und mache das Beste draus. Und wenn es mal das Beste ist, dass es nicht so klappt, dann muss man es halt auch akzeptieren. Ich habe jetzt zwei Firmen sozusagen nicht in den Sand gesetzt, aber da waren die äußeren Umstände so blöd, weil es viele Neider gibt, dass ich gesagt habe, hey, so machen wir nicht weiter. Ja, das ist zwar schade, aber das lassen wir jetzt mal. Und trotzdem, das Projekt lebt noch, aber ich bin nicht mehr aktiv dabei.
Du hast gerade angesprochen, es gibt viele Neider. Deutschland ist ja auch so ein bisschen bekannt als Neidgesellschaft. Mhm. Wie gehst denn du damit um? Ich kann mir das vorstellen, aus einem kleinen Dorf mit 400 Einwohnern, dann, der Bub geht jetzt auf einmal auf die Schauspielschule. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass da viel geredet wird hinterherum. Oder jetzt auch stehst du am Rampenlicht, bist bekannt, hast 30 Firmen. Vorhin hast du gesagt, finanziell abgesichert. Ich meine, da reden die Leute über dich zwangsläufig. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht und wie gehst du damit um?
Du, also ich habe viele Freunde, die deutlich älter sind als ich. Einige sind schon gestorben. Die haben immer die besten Tipps gehabt, ja. Und Neid musst du dir erkämpfen. Das ist ein super Spruch, ja. Also ich stehe über allem drüber, das juckt mich nicht mehr. Das ist mir völlig wurscht. Nur wird es dann blöd, wenn die Neider dir den Weg versperren zu deinem Erfolg, dann werde ich auch blöd, muss ich ehrlich sagen. Und die Bürokratie in Deutschland macht leider sehr, sehr viel kaputt. Ja, das ist total schade. Ja? Weil Deutschland wird es viel, viel, viel besser gehen, wenn die Gesetzeslage einfach ein bisschen lockerer wäre. Umwelt, ja. Also ich glaube, niemand will die Umwelt wirklich kaputt machen. In Deutschland ist es aber so streng, dass man vieles nicht umsetzen kann, weil es dann viel zu teuer wird. Auch die Autoindustrie, ja, wo geht man denn hin? Elektro, Verbrenner, Solarzellen, man hat viel zu viel Strom mittlerweile tagsüber. Und trotzdem gibt es ein Gesetz, wenn man über 30 Parkplätze baut, muss man 60% der Parkfläche mit Solarzellen überdachen. Dann sage ich, ja, und was machen wir dann mit dem Strom? Die ganze Scheiße explodiert irgendwann mal, ja. So anstatt man sagt, ja, dann gibt es wieder Ausnahmen, die da wieder reingehen, aber man muss es doch nicht machen. Und die Behörden vom Landratsamt wissen das nicht, dass es wieder die Ausnahmen gibt. Und dann muss man wieder zum Umweltamt, oberste Ministerium und wieder die... Hey, Leute, ein Jahr schneller wären wir mit allem. Hätten wir das irgendwie halt ein bisschen lockerer. Ja. Und das sind so Sachen, alles wird reglementiert, alles wird zu Tode kontrolliert. Wenn du halt ein Haus abreißen willst, ja, das ist gutes Material, das kannst du nicht vor Ort schreddern. Nee, das wird abgeholt mit Lastwagen, die verbrennen dir 1000 Liter Sprit, wird wegtransportiert, es wird eine Analyse gemacht und danach sagt man, ja, das kann man schreddern und dann kann man das gleiche Material wieder herbringen, um es einzubauen in den Boden. Also Katastrophe. Es wird überreglementiert, anstatt man den Brecher daherholt, wird zerkleinert und wird wieder da eingebaut. Du siehst, das hat nichts mit Schauspiel zu tun, aber mit solchen Sachen beschäftige ich mich gerade. Ich habe gerade im Baden-Air-Park ein großes Grundstück erworben für Parkplätze und da habe ich das große Bäckerareal abreißen lassen, gerade, da sind wir gerade dabei und da habe ich mit solchen Sachen dann zu tun und dann sehe ich, oh ja, das ist total kompliziert, das funktioniert ja so nie. Also ein normaler Mensch kann das gar nicht so umsetzen. Ich bin nicht normal, ich bin hartnäckig und ich setze mich dann schon durch. Aber total für die Katz. Wir wären ein halbes Jahr schneller fertig gewesen. Und ich könnte jetzt schon richtig viel Steuern zahlen, wenn man da richtig Geld verdient. Das ist wirklich so. Ja, aber jetzt kommt es halt ein halbes Jahr später.
Ja, ja. Hauptsache kommt. Mhm. Und ich glaube, Parkplätze werden dort in der Gegend dringend benötigt.
Ja. 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 Und da stehen sich auch die Behörden wieder im Weg. Der Baden-Air-Park hätte den Parkplatz kaufen können. Es stand 4 Jahre lang zum Verkauf. Hat es aber nicht fertig bekommen, weil die sagen, ja, da brauchen wir Analysen vom Boden. Dann sage ich, hey, überleg mal, Analysen vom Boden ist völlig wurscht. Wenn der Boden komplett verseucht wäre, war aber nicht, selbst dann lohnt sich's immer noch. Überlegt einfach mal. Und dann kamen die danach, als ich das gekauft habe, und haben mich wirklich sehr laut angebrüllt und gesagt, ja, das kann doch nicht sein, wieso hast du jetzt den Parkplatz gekauft und wieso wir nicht? Dann sage ich, ja, weil ihr es halt nicht gemacht habt. Ich hab's gemacht und ich wusste nicht, dass ihr den kaufen wolltet, aber ich verstehe es mittlerweile,
ja. Ja, so schnell kommt man von der Frage, wie gehe ich mit Neid um, zum Thema Parkplatz am Bad im Flughafen.
Ich gehe mit Neid gut um, ja, mir ist das scheißegal. Ja. Also, ich kann mich nicht um alle kümmern. Ja. Und wenn die sich selber im Weg stehen, die Leute, dann sollen sie es machen. Neid ist eine Bremse, eine enorme Bremse und leider in Deutschland die Volkskrankheit schlechthin. Neid und Missgunst und so weiter. Und das, in Amerika ist das nicht so.
Ja. Was gibt es schon unseren Hörern mit, die vielleicht eine ähnliche Situation sind oder mit Menschen zu tun haben, die ihnen neidisch sind, wie ja schon du es geschafft, Bernd, einfach drüber zu stehen, weil du sagst, du gehst positiv damit um, du stehst über den Dingen. Ich denke, vielleicht auch geprägt durch das, was du alles schon erlebt hast, aber hast du irgendein Patentrezept?
Das gibt es, glaube ich, nicht, aber also ich sag mal, diejenigen, die in den Positionen sitzen, die Entscheidungen treffen müssen, ich sage jetzt mal vor allem die Beamten, die sollen erstmal kapieren, woher sie das Geld bekommen. Die bekommen nämlich das Geld von den Unternehmern, die Steuern bezahlen. Von den Unternehmern, die Arbeit geben, den anderen Menschen, die auch durch ihre Verdienste Steuern, auch wieder Steuern bezahlen, die ein Auto fahren, die Kfz-Steuer bezahlen und so weiter, die das System am Laufen halten. Und das kapieren viele in den Rathäusern nicht. Und die gehen teilweise mit den Unternehmern um, das ist Hanebüchen. Ja, die Unternehmer, denen sollte man die Füße küssen. Diejenigen, die was riskieren, die muss man präsentieren, die muss man lieb haben. Das sind die Götter. Ja, das sind diejenigen, die Deutschland nach vorne bringen. Und nicht diejenigen, die das reglementieren. Und das finde ich eigentlich eine Katastrophe, dass man den Mittelstand, die wirklich alles dafür tun, die verzichten auf Familienstunden, ja, die sind oft nicht daheim bei ihren Kindern, die sich da reinsetzen und reinversetzen und arbeiten und Erfolg haben wollen, das wird ausgebremst. Also das heißt, die sollten gucken, lasst die Leute schaffen, die Verhinderungspolitik muss aufhören und diejenigen, die mutig sind, die sollen wirklich mutig rangehen und immer nach vorne gucken, Kopf hoch, ab und zu geht's schief, macht nichts, aufstehen, einmal durchschütteln, weiter geht's.
Tolle Botschaft, Bernd. Ich habe noch eine Frage zur Schauspielerei, weil mich das so vorhin gepackt hat. Du hast dein Text von deinem ersten Auftritt zur Bewerbung zur Schauspielschule jetzt gerade wiedergegeben. Mhm. Wie schaffst du das, dass du dir die Texte so merken kannst?
Katastrophal. Ich bin ganz schlechter Lerner. Ich habe gerade auf der Herfahrt mit einer Schauspielerin telefoniert, die lernt gerade einen Text für Männerbeschaffungsmaßnahmen und sie tut sich so schwer, weil sie ist eigentlich Sängerin und ist keine Schauspielerin und sie hat gesagt, bleib cool, Kate Hall ist es und da hat gesagt, bleib cool, lern den Text erstmal stupide rein und immer wiederholen, sprechen auf, sie stähnen, sie nuschelt teilweise ein bisschen im Text. Und dann muss man das halt immer wiederholen. Das ist richtige, harte Arbeit. Aber wenn er einmal im Kopf drin ist, dann ist er drin. Und dann ist es wie eine Melodie, wie ein Liebeslied. Ja, ich kann auch russische Lieder singen und verstehe nicht, was ich da sage. Aber ich habe das phonetisch gelernt und das war richtig ein harter Job. Aber ich werde es immer wieder singen. Mein russischer Akkordeonspieler, mit dem ich die Made spiele, wir sitzen mir oft zusammen im Auto und dann fange ich einfach an. Und ich kann das Lied hoch und runter singen und das bleibt im Hirn. Wiederholen und dann mit Bewegung füllen. Ja, also wenn du der Text mit Bewegung machst, dann hängt das eine vom anderen ab und dann gibt es noch Schuhe. Wenn du verschiedene Schuhe hast und dann verschiedene Rollen, dann ziehst du die Schuhe an und dann bist du in der Rolle drin. Dann, oft habe ich Schiss gehabt. Ja. Ich gehe auf die Bühne, ein Stück habe ich 2-3 Monate lang nicht mehr gespielt und ich habe mich zu schlecht vorbereitet. Aber es wird schon irgendwie gehen und es ging immer gut. Und der Text kam dann irgendwie doch. Ich hatte nie einen wirklichen richtigen Hänger. Und das ist irgendwie ein gutes Gefühl, ja. Also Vertrauen und just do it, ja. Mach's, geh raus und das geht.
Perfekt. Ja. Und zum Thema russische Lieder, Grüße gehen raus an Igor aus Kasachstan.
Genau.
An der Stelle. Wegen genau Texte lerne. Ist man da wirklich Wort für Wort dran gebunden als Schauspieler oder kannst du dann auch die Sätze in deiner Manier, in deiner Art und Weise auch sprechen oder bist du da wirklich total geskriptet?
Zum Lernen ist es besser, wenn du ganz genau den Text lernst. Also ich sage jetzt mal das, was ich vorhin gesprochen habe, dieser Sophokles-Text. Das ist ja in Jamben geschrieben, das ist ja ein Gedicht. Gedichte lerne ich viel besser auswendig, natürlich, weil das halt dann wirklich wie ein Lied im Gehirn ist. Ich kann über 1000 Heinz-Erhardt-Gedichte. Habe ich alle im Kopf, weil ich es halt über 1800 Mal gespielt habe, Heinz-Erhardt. Und ein Prosa-Text jetzt für einen Film oder so, den lerne ich ins Kurzzeitgedächtnis. Den speichere ich kurz ein und dann weiß ich genau, denn ich arbeite das jetzt heute ab für den Film. Und der muss wirklich auch sitzen, aber nicht Wort für Wort. Das ist die Frage gewesen. Der muss nicht Wort für Wort sein. Wenn der Regisseur die Aussage bekommt, was der Text sagt, ist okay. Aber wenn du, dann musst du auch mit den der Mitspieler, der muss ja wissen, hey, wann bist du fertig? Deshalb ist schon gut, wenn du die Message so lernst, wie es halt auch da drin steht, weil sonst fang mal an zu improvisieren und dann geht das ganze Ding schief. Also erstmal sage ich ja, Wort für Wort. Wenn es dann ein bisschen was verrutscht oder sonst was oder du findest ein besseres Wort oder noch eine coolere Aussage oder so, dann kannst du es mit dem Regisseur besprechen. Dann verändern wir das schnell, sagst aber Mitspieler Bescheid, weil sonst wartet er ewig und sagt, bist du mal fertig, Bernd, oder wie sieht's aus? Und dann kann man das verändern. Im Theater am besten Wort für Wort und dann hast du es drin und dann kannst du das für dich ein bisschen, wenn du einen Monolog hast, kannst du alles machen. Ja? Da gibt es keinen Mitspieler, der wartet. Ja, aber wenn du halt keinen Monolog, einen Dialog, dann musst du das alles mit dem Mitspieler proben.
Ich habe bestimmt auch zeitlich ganz eng getaktet, weil der Film hat ja bestimmte Länge am Ende des Tages.
Ja, man dreht meistens, also dadurch, dass man das auch wirtschaftlich von Ausgaben her wirklich sauber limitieren muss, dreht man so für 90 Minuten Film vielleicht so 120 Minuten. Die restlichen 30 Minuten schneidet man dann noch raus. Das heißt, der Film wird durch den Schnitt eigentlich entstehen. Man dreht immer mehr, weil Nachdrehen ist teurer. Ja? Also man dreht immer ein bisschen mehr und dann wird das noch rausgeschnitten, dass die Geschichte entsteht. Auf der Bühne ist es wieder was anderes. Da guckt man, dass ein Stück eine Pause hat, 50 vorher, 50 Minuten nachher. Und da ist das eigentlich das Stück ist schon so geschrieben, dass es passt.
Was verbindest du mit dem Tatort? Weil Tatort begeistert ja in Deutschland Millionen. Sonntagabend gehört für viele zur Routine dazu, den Tatort zu schauen. Du warst ja beim Bienzle-Tatort mit dabei, beim Richie Müller warst mit dabei.
Ulrike Volkerts noch und so, ja. Tatort ist natürlich, sage ich mal, schon die erste Bundesliga. Wenn du da dabei bist, kannst du die Schauspieler nennen, sag ich mal vorsichtig. Tatort ist gigantisch, muss man wirklich sagen. Das ist für mich tatsächlich damals ein Ritterschlag gewesen, dass ich da gleich mit dem Bienzle anfangen konnte. Ich habe jetzt über 25 Tatorte gedreht. Ganz genau weiß ich es ehrlich gesagt nicht, aber sowas rum. Ich habe jetzt gerade wieder eine Neuanfrage, große Hauptrolle. Ich drehe im September, Oktober wahrscheinlich wieder einen neuen Tatort, auch mit dem Richie in Stuttgart. Macht Spaß, es wird gut gesehen, aber Chappe. Eine Serie, hatte ich nie gedacht, geht viel mehr ab. Weil das sind mehrere Folgen, du bist viel mehr im Gedächtnis. Ein Tatort bist einmal drin, ja cool, und dann ist aber schon wieder weg. Ja, das kommt einmal im Abend, dann ist 90 Minuten abgespielt. Und so eine Serie ist krass. Millionen Menschen sehen das und zappen weiter und zappen weiter. Wir haben jetzt den Grimme-Preis gekriegt, habe ich im Tatort noch nie. Und das ist, also die Serie Chappell, das sage ich mal, die ist übrigens entstanden von Inhalten, was ich mit Thomas Beck zusammen, weil sein Sohn Thomas, der Marius Beck macht diese Chappell-Serie. So schließt sich der Kreis. Da sind Szenen drin, die habe ich vor 30 Jahren auf der Bühne gespielt. Und jetzt kommen die in Chappell vor.
Und so Chappell kennt wahrscheinlich nicht jeder. Ja. Erklär mal kurz.
Chappell ist eine Serie beim ZDF. Also unbedingt in die ZDF-Mediathek eingeben. TSCH, Chappell. Und guckt es euch an, das ist das wahre Leben auf dem Dorf. Und das wahre Leben, glaube ich, überhaupt. Ja. Das ist chaotisch, es ist wild, es ist gefährlich, es ist lustig. Es wird viel getrunken, es wird viel gelacht, es wird viele Sachen angestellt. Es geht viel daneben, es geht viel schief und es klappt viel. Also es geht um das normale Leben auf dem Dorf. Und der Thomas Beck hatte wirklich damals, vor 30 Jahren, die Gabe, er hat sie immer noch, die Gabe, die Komödie aus dem normalen Lebensalltag rauszufiltern. Also da geht es jetzt nicht um Hightech, da geht es nicht um Mord und Totschlag oder sonst was. Nee, das normale Leben ist so lustig und er macht die Szenen daraus. Und sein Sohn war immer dabei beim Kabarett und der hat sich das angeguckt. Und dann haben wir vor 5 Jahren eine Szene gedreht und diese Szene hat den Publikumspreis gewonnen. Überall in München haben wir da angefangen und daraus wurde diese Serie. Das ZDF hat das genommen und hat jetzt schon die 2. Staffel. Jetzt sind wir gerade dabei, das zu produzieren. Und ich hoffe, es gibt eine 3. Staffel. Ja. Also unbedingt angucken. Es ist das normale Dorfleben. So chaotisch, so liebevoll und hart.
Und Chappel hat ja auch so Bedeutung, oder?
Ja, Trottel. Trottel, ja. Sympathischer Trottel. Dem gelingt halt nicht alles. Es ist eine Mischung zwischen Carlsson auf dem Dach, Michel aus Löhneberger und Pippi Langstrumpf. So ist die ganze Geschichte. Und wirklich, guckt's euch an, es ist gnadenlos gut.
Grandios. Und welche Rolle spielst du dabei, Bernd?
Ich bin der Vater von dem Hauptdarsteller. Ich bin Wirt eines Gasthauses und er ist sozusagen der Wirtssohn. Und er hat gerade das Abi hinter sich und er will eigentlich, alles was er anfasst, klappt halt nicht. Und dann geht er nach Australien, kommt aus Australien zurück, so beginnt jetzt gerade die 2. Staffel. Und man sieht ihn schon wieder in der Spülmaschine, ja, muss wieder spülen für den Vater. Und er hat aber seine große Liebe im Dorf, die er unbedingt jetzt gewinnen will. Und es klappt da nicht richtig. Einfach grandios. Ja.
Grandios. Also auf jeden Fall mal reinschalter.
Unbedingt.
Sonst hast du noch ein anderes Projekt. Geht es ums Thema Fußball?
Ja, Fußball. Ich drehe gerade noch eine andere Serie für den SWR. Das heißt Bolzen. Das ist eine Fußballserie. Da spiele ich einen Ökobauer auch einem Dorf und Kreisliga B-Mannschaft. Hat große Ziele, große Träume. Ganz genau will ich jetzt da gar nicht drauf eingehen. Aber Bolzen heißt diese Serie. Und spielen viele prominente Fußballspieler mit. Ja. Ich will jetzt auch keine Namen nennen. Nachher wird einer rausgeschnitten und dann stimmt's nicht. Aber die wird, schätze ich, im Frühjahr nächstes Jahr wird die zu sehen sein. Bolzen halt. Schwäbisch. Bolzen. Auch eine schwäbische Geschichte.
Ja.
Tatort, wie gesagt, habe ich schon gesagt, im September. Also es geht gerade richtig ab. Ja. Und trotzdem nehmen wir ja noch Theater.
Du hast ja vorhin einstiegs, erinnere ich mich, weil ich selber auch Fußballer bin, hast ja auch gesagt, ihr habt früher auf dem Land sehr viel gebolzt und Fußball gespielt. Mhm. Warst dann auch fußballtechnisch aktiv?
Ich war aktiv heißt, glaube ich, wenn man die A-Jugend übersteigt. Ja? Nach der A-Jugend ist man dann aktiv, da schon Spielerpass und so weiter. War ich tatsächlich nie. Ich war bis zur A-Jugend, 19 war ich da, dann war Thailand. Da war ich dann erst mal ein Jahr lang raus beim Fußball. Und dann war ich in Stuttgart und parallel noch Kabarett gespielt. Ich hatte keine Zeit mehr. Und ich bin Gott froh, weil meine Knochen sind richtig gut, heil, war nie verletzt. Gott sei Dank, meine Geschwister immer Probleme mit Meniskus und Sprunggelenk und. Bei mir nicht. So, meine Geschwister, die spielen alle Fußball, so gut es geht. Jetzt auch zu alt. Aber ich gucke jetzt lieber Fußball an.
Und ja, was sagst du zur WM?
Ja, katastrophal. Also jetzt nicht nur die deutsche Mannschaft, sondern alles, was der Infantino da macht, das ist langweilig, muss man wirklich sagen. Ich finde die Spiele auch, das war doch kein richtiger Fußball. So, ja. Die Spanier haben zu Recht gewonnen, muss man wirklich sagen. Die haben für mich schon guter Fußball gespielt. Aber ich fand die Norweger fand ich richtig gut. Ja, ich fand auch die Franzosen, ja, den hätte ich es eigentlich am ehesten gegönnt. Aber meistens kommt es halt doch wieder anders. Also ich habe ein bisschen geguckt, aber ich war jetzt nicht so Feuer und Flamme dabei. Die Uhrzeiten waren auch blöd, muss man wirklich sagen. Und die Amerikaner haben das also zu verkommerzialisiert. Und das war jetzt diesmal nicht so. Wird ja schon wieder besser.
Verstehe, was du meinst. Ja. Wenn du jetzt mal so auf dein Leben blickst, was machst denn du für dich, Bernd, um fit zu bleiben, um zu sagen, hey, ich habe ein schönes Leben, weil du bist ja, hast gesagt, 30 Firmen gegründet, Schauspiel sehr aktiv, Familie hast du noch mit 5 Kindern. Ja, was machst denn du, um für dich als Mensch fit zu bleiben?
Also körperlich, menschlich oder geistig? Beides, ne?
Beides.
Also, ich sag mal so, körperlich mache ich, so gut es geht, 50 Liegestütze am Morgen. 50 Stück habe ich heute Morgen auch gemacht. Egal was ist, ob du dich schlecht fühlst oder nicht, mach 50 Liegestütze und du fühlst dich danach wirklich schon ein bisschen besser. Joggen ist nicht so meins, ich mache es widerwillig immer wieder mal ein bisschen. Aber ich bewege mich lieber so im Alltag. Ich bin kein Bürohengst, ja. Ich hocke nie am Schreibtisch. Ich bin im Theater mal 10 Minuten da, dann gehe ich ins Theater runter und da, ich bewege mich von Haus aus schon viel. Geistig finde ich viel, viel wichtiger. Ja. Ich singe gern bei den Comedian Harmonists mit. Und das mache ich fürs Kammertheater. Also da will ich nicht nur extra Geld, sondern das mache ich tatsächlich nur, damit ich hier in der Birne fit bleibe. Da verbinde ich meine Heinz-Erhardt-Gedichte mit Gesang und das ist für das Kognitive sehr, sehr gut. Dann bleibe ich frisch, durch meine Kinder sowieso schon. Die Familie ist sehr anstrengend. Dann drehe ich aber auch von Haus aus und muss da Text lernen. Deshalb, also faulenzen geht halt nicht. Ja. Aber das Wichtigste ist eigentlich, ein Motto zu haben. Lebe wild und gefährlich. Ich lebe wild, ich habe Spaß am Leben. Ich lebe gefährlich, weil ich Dinge mache, die man vielleicht auch gesundheitlich nicht unbedingt so machen sollte. Ich nehme jetzt keine harten Drogen, aber ich trinke auch mal ab und zu mal einen übern Durst, ja, und esse manchmal Sachen, die man nicht unbedingt essen sollte, aber die schmecken halt auch geil. Ja. Ich war gestern beim Heiko Braten und habe mal kurz für 200 Euro Fleisch gekauft. Warum? Meine Frau ist gerade weg und die ist gerade zu Recht in Urlaub, ist mit ihren Freundinnen weggefahren. Und ich habe die Kinder allein daheim und habe jeden Abend lade ich gerade Kumpels ein und wir essen das beste Fleisch und ich grill halt richtig gern. So, das ist nicht unbedingt gesund. Ich habe gestern Abend eine Flasche Wein getrunken, gebe ich zu, aber es hat halt geschmeckt. Was soll ich machen? Und die Liegestützen mache ich trotzdem.
Ihr hättet es jetzt nicht gemerkt, Bernd. Also.
Lebe wild und gefährlich. Ja, so.
Das ist ein tolles Wort.
Und dann gibt es viele Tage, wo du als gesund lebst, vor allem wenn meine Frau da ist, die kocht sehr gut und da lebe ich dann ganz gesund und trinke dann keinen Alkohol. Habe ich mir auch angewöhnt, dass es einfach viele Phasen gibt im Leben, wo du einfach klar Verstand brauchst und dann trinke ich keinen Tropfen mehr. Und nur Wasser. Kein Zucker, so gut es geht und nur Wasser. Und das ist glaube ich gut.
Lebe wild und gefährlich. Du hast ja auch ein schönes Hobby. Vorhin hast du gesagt, du hast einen Helikopter.
Ja, so ein Tragschrauber. Das ist wie ein Helikopter, aber der wird passiv, also der Rotor wird passiv mit der Luft sozusagen in die Höhe getrieben und hat hinten dran einen Propeller und da gibst du Schub und dann fliegst du hoch wie ein Flugzeug. Landen könntest du fast wie ein Hubschrauber.
Das heißt, du hast eine eigene Fluglinie, habe ich gesehen.
Mhm. Heißt Knan Airlines, ja, Luftbilder und Filme. Ich hatte einen Tragschrauber. Ich habe den leider verkauft, weil ein Freund von mir ist tödlich verunglückt. Der hier sehr bekannt ist, hier in dem Studio. Der ist ein Fernsehtechniker gewesen. Alexander Muckenhirn, ich weiß nicht, kennst du ihn? Tragisch, wirklich ganz tragisch, vor 6 Jahren. Nee, Quatsch, vor 3 Jahren ist der abgestürzt. Man weiß nicht, warum. Von heute auf morgen ist der aus dem Leben gerissen worden und der war Fluglehrer. Und ich habe gesagt, okay, wenn der abstürzt, ich bin mit ihm zusammen auch mal geflogen, wenn der abstürzt, dann darf ich nicht mehr fliegen. Weil der hat es wirklich drauf gehabt. Und dann habe ich gesagt, okay, das reicht jetzt, ich verkaufe das Ding und ich charter große Jets und lasse fliegen. Und dann gibt es da Privatmenschen, die gerne von hier nach Sylt fliegen wollen oder nach Mallorca oder in andere Länder. Ja, und ich kann Interkontinentalflüge anbieten, alles, was man so braucht, bis zu 30 Personen. Größer habe ich es noch nie gehabt. Also ich charter Flugzeuge, da kommt ein Flugzeug aus Stuttgart oder aus was weiß ich wo an Baden Airpark, landet dort steigen die Passagiere ein und bringen die ans Ziel. Wenn es nur 2-3 Tage sind, bleibt der Flieger gleich dort und nimmt die dann wieder mit zurück. Das geht so weit, dass der Kunde dort entscheidet, ob er einen Rosé-Champagner möchte oder lieber einen normalen Champagner. Also richtig krass.
Was war denn so das Krasseste, was du da erlebt hast?
Ach, das ist ja, also, das, nee, also das Krasseste, das ist, ich finde es überhaupt schon krass, dass sich jemand sowas leisten kann. Also, nee, das Krasseste ist einfach, dass einer allein mit so einem Learjet umeinander fliegt. Das war schon ein bisschen, so dachte ich, okay. Ich wollte nicht fragen, ob es geschäftlich oder privat ist, aber anscheinend war es geschäftlich. Von hier nach Berlin mit dem Learjet. Ja, und das kostet halt dann gleich über 30.000 Euro. Und das war dem egal. Ich sag, ja, ist ja gut. Sonst sind es eher Auslandsflüge, ja. Oder Sylt, ja. So.
Ja. Ja, wenn du jetzt mal so auf dein Leben schaust, in Summe, was wird
schon. Also, das, was das Krasseste ist, oder was?
Ja, also, wenn. Ich glaube, wir haben schon viele krasse Sachen.
Ich wollte gerade sagen, die Höhepunkte habe ich rausgepickt.
Krasser geht fast nicht. Nee, wenn du jetzt mal so zurückblickst nochmal in der Kindheit, was wird schon heute deinem 6-jährigen Ich mit auf den Weg geben?
Mach's wieder so. Und zwar genauso. Weil so wie ich jetzt gerade dastehen kann, mit der Freiheit, die ich mir erarbeitet habe, mit der Erfahrung, die ich im Laufe der letzten 50 Jahre bekommen habe, das ist einfach, sag ich mal, unschlagbar. Und ich wünsche mir, dass es alle Menschen wahrnehmen können und dürfen, weil das ist eigentlich das größte Glück. Ja, ich bin gesund, ich kann mir viel leisten, aber durch meine eigene Arbeit erwirtschaftet. Und ich habe tolle Kinder, ich habe tolle Mitmenschen um mich rum. Ich bin jetzt schon zweimal verheiratet, aber beide Frauen sind tolle Menschen, muss man wirklich sagen. Ich habe viel Glück gehabt. Oder liegt es an einem selber? Vielleicht macht man sich auch das, kann man sich das Glück auch ein bisschen selber erarbeiten oder erwirtschaften. Und man darf sich nicht so wichtig nehmen. Ja, einfach sieh es locker, weil es kommt nie so, wie man es sich wünscht. Und deshalb bringt es eh nichts, ja, ein Riesenziel zu setzen. Nimm's Leben so, wie es kommt und mach's Beste draus. So. Und ich sag mal, ich habe Glück gehabt mit meinen Geschwistern, mit meiner Familie, auch mit meiner Gesundheit. Ja. Auch da gab es Rückschläge und so weiter. Und im Endeffekt waren es keine Rückschläge, es waren Momente, die es gebraucht hat, um jetzt so zu sein, wie ich jetzt heute da sitze.
Du hast schon schauspieltechnisch ja schon sehr viel erlebt, Tatort und so weiter. Mhm. Chappell, haben wir vorhin drüber gesprochen, ja. Bolzen, stehst vor der Kamera.
Ich sage ehrlich, mehr brauchst du nicht.
Das wäre jetzt gerade meine Frage gewesen. Wünschst du dir noch irgendwie eine Rolle oder
nein.
Bist wunschlos ich glücklich?
Wunschlos glücklich.
Das ist schön.
Ehrlich. Also es kommt, also ich habe noch nie in meinem Leben so viel gedreht wie dieses Jahr. Also ich gesagt, das ist ja Wahnsinn. Ja, also Tatort groß, Chappell groß, jetzt kommt noch Bolzen und das innerhalb von 4 Monaten. Das gab es früher nicht. Ja, da hat man einen Tatort pro Jahr vielleicht gedreht oder so. Ne, nee, das ist also alles sensationell und trotzdem. Ich freue mich zwar drauf so, aber es ist nicht mehr so die Wahnsinnsfreude und ey, jetzt, ich hab's geschafft oder so. Ich lache in mich rein. Und das, also die Freiheit, die ich mir erarbeitet habe, das ist eigentlich das Wichtigste. Ich kann machen, was ich will. Und wenn ich mit dem Theater aufhören will, kann ich mit dem Theater aufhören. Ich brauche das nicht mehr. Ich brauche es eigentlich nur noch für meinen Kopf, für meine Seele. Ich möchte gerne Menschen begeistern mit der Arbeit, die ich mache. Und das ist schon eine einmalige Geschichte mit so einem Theater, dass man das halt da kann.
Ja, das sind auch grandiose Gäste da oder beziehungsweise Schauspieler da, ja? Von Didi Hallervorden habe ich gesehen, genau. Tom Gerhardt. Mhm. Sind echt grandiose.
Ja, also Talente. Tolle Künstler, das sind jetzt die Namen haben. Aber ich habe insgesamt Schauspieler, die einfach was können. Die können singen, die können Theater spielen, unsere ABBA-Show, das ist sowas Unglaubliches. Ja, die können singen, tanzen und schauspielern. Also das sind für mich Genies, ja, das kann ich alles nicht. Aber ich habe es mit William Dunne geschaffen, mit Ingmar Otto damals Show Must Go On, die Freddie Mercury-Geschichte. Also die laufen ja heute noch, die Dinger, und es ist immer voll. Und das... was man mit so wenig Zuschuss dann tatsächlich machen kann, dass man so viel Menschen begeistern kann und ich sag mal, auch ein bisschen heilen kann. Weil die Heilung steckt wirklich in diesen 2 Stunden drin, wo sie das Handy aus haben, die Zuschauer, und mal kurz nicht an Ukraine-Krieg denken, nicht an Donald-Trump-Probleme denken, nicht an den Iran-Krieg und was weiß ich, was da alles gerade passiert mit den Preisen und Elend, was auf der Welt gerade passiert, sondern sich ablenken lassen, lachen, aus dem Bauch raus lachen und schreien vor Glück. Ja.
Meinst du, Thea, da hat auch Zukunft? Weil wenn man jetzt so die Entwicklung anschaut mit TikTok, mit Netflix, mit dem Fernsehangebot generell, meinst du, in Zukunft werden die Menschen auch noch so ins Theater gehen wie heute oder stirbt es aus?
Nein, das wird niemals aussterben. Man muss ja wissen, die Kultur in Deutschland, sowas gibt es weltweit nicht mehr. Ja. Also so ein Staatstheater und so weiter. Und so, hohe Subventionen für dieses Gut, Goethe, Shakespeare und was weiß ich. Warum spielt man das denn noch? Ja, das ist auch das ganz normale Leben, wird auf der Bühne eigentlich gespielt, nur mit einem historischen Text. Diese Theaterlandschaft, wie wir haben, das wird so lang, also sagen, ich lebe auf jeden Fall noch geben. Und ich glaube, das geht darüber hinaus. Warum baut man denn für Milliarden ein Staatstheater mitten in Karlsruhe? Wieso baut man ein riesiges Opernhaus in Stuttgart für viele, viele Milliarden? Weil die Deutschen das wollen. Und die digitale Welt, die rennt uns gerade davon und macht uns wirklich kaputt. Und das Theater brauchst du als Gegenpol, um das wieder zu kitten und das wieder wirklich die Leute wieder ins Analoge zurückzuholen. Auch es gibt kein Hologramm. In London gibt es zwar die ABBA-Hologramme, aber das ist eine Show, ja. Aber das, niemand wird dir so beibringen wie ein Schauspieler, der was kann. Und ich sage, das Analoge wird immer mehr kommen. Theater hat eine blendende Zukunft vor sich.
Und ich habe was gesehen in der Bild-Zeitung. Thema Radar, Walter.
Ah, ja,
ich glaube, war eine lustige Geschichte.
Ja, ich habe damals in der Stuttgarter Zeit wunderschön am Neckar gewohnt, in einem Steinbruch drin, ein wunderschönes Haus. Und da war aber eine Straße zwischen Neckar und Haus und da sind die relativ schnell durchgerast, die Autofahrer. Und dann habe ich hier schon ein kleines Drehrad hingestellt, das da haben die immer wieder gehupt und so, weil ich gesagt habe, meine Kinder hier, wenn die Richtung Wasser wollen, da habe ich immer Angst gehabt, dass sie überfahren werden. Und dann gab's, habe ich mir einen Radar-Walter erfunden. Ich habe einen von einem Freund, der hat eine Gießerei gehabt, so Kunststoffgießerei, habe ich mir eine Schablone, einen echten Polizisten machen lassen, der eine Radarpistole in der Hand hat. Und dann habe ich den bei mir auf den Hof gestellt. Ey, das ging ab medial, das war ja brutal. Nicht nur Bildzeitung, da kam's Fernsehen, da kam Hubschrauber und hab das Ding von oben gefilmt und gesagt, was ist denn hier los? Also es war wie Truman Show eigentlich. Was ist denn das? Polizei stand im Hof und gesagt, ich wusste nicht, dass man das nicht darf. Das war Amtsanmaßung. Und da dachte ich, okay, willkommen in Deutschland. Ja. Aber es hat was gebracht. Die Autofahrer sind wirklich langsamer gefahren. Das war eigentlich sehr sympathisch. Es wurde ja niemand bestraft, aber jeder hat erstmal einen Schrecken gekriegt. Und ein paar haben dann immer gehupt aus Trotz und viele haben aber auch gehupt und gewunken und haben den Daumen nach oben gezeigt. Das ging dann so weit, dass Bürgermeister aus Inneringen angerufen hat und sagt, ja, nein, ich möchte auch so einen Radar, Walter. Und dann habe ich tatsächlich über 1000 Stück produziert und habe es verkauft. Und habe es im Internet angeboten. Also Radar, Walter ist eine coole Geschichte, aber ist auch schon wieder 20 Jahre her.
Ja, ja, krass. Ja. Radar, Walter.
Ja, kreativ, frech und dynamisch war das damals.
Ja, passend zu deinem Lebensmotto.
Ja, ja.
Lieber Bernd, jetzt haben wir ja schon einiges geredet. Hast du noch eine abschließende Botschaft?
Die habe ich gerade gesagt. Lebe wild und gefährlich. Geht raus aus dem Haus. Erlebt was. Habt Spaß am Leben. Und seid nicht breifer als der Papst. Sondern, wie gesagt, esst und trinkt gut.
Ich denke, man kann es gar nicht oft genug sagen. Abschlussfrage, lieber Bernd, wen würdest du gern hier bei Lemon Dreams bei mir mal gern auf der Couch denn hören?
Das ist eine gute Frage. Hast du den Oberbürgermeister Mentrup schon mal hier gehabt? Würde ich mal wirklich wissen wollen, wie es ihm gerade geht in der finanziellen Lage der Stadt. Aber muss nicht unbedingt sein. Gerne hol doch die Künstler hierher. Kate Hall ist eine sehr gute Podcasterin. Ich höre da immer wieder mal so rein. Eine Wahnsinnssängerin. Aber holen die Menschen aus dem alltäglichen Leben raus. Weißt du, so, geh doch mal zu einer Fleischfachverkäuferin, was die gerade so bewegt. gar nicht unbedingt Promis, sondern geh doch mal, tauch ein, hol die Leute aus der Straßenbahn raus. Kommt gerade einer aus dem Arzt mit einem Gips in der Hand oder so. Was hast du denn gemacht? Habe ich tatsächlich gemacht. Zu meiner Baden-TV-Zeit bin ich mit Bernd unterwegs mit der Kamera und habe einfach so Leute, alltägliche Leute gefilmt. Was sie da Sachen begegnen, ist einfach super spannend. Auch super witzig, ja. Ob es jetzt immer gleich so spannend ist, dass es einen 16-Minuten-Podcast füllt, das kann ich da jetzt nicht versprechen. Aber dann nimm halt mal 5 Leute in so einen Podcast rein und mach jeweils 10 Minuten. Was die so machen, könnte ja richtig spannend sein.
Wunderbar, vielen Dank für die schöne Impulse jetzt hinteraus. Lieber Bernd, ich sage auch nochmal herzlichen Dank, dass du da warst. Für mich war es eine riesen Freude, riesen Ehre. Und ich wünsche dir alles, alles Gute. Bleib gesund und auch für deine Familie Gesundheit. Und weiterhin ein schönes, bewegtes, wildes Leben.
Boah, jetzt haben wir fast 1,5 Stunden, eine gute Stunde, oder? Haben wir gequatscht, perfekt. Dir auch. Vielen Dank, lieber Alex.
Ja,
sehr gerne. War entspannt, auch für mich. Schon wieder reflektiert, verstehst du? Alles gut.
Super, vielen Dank.
Dankeschön.
Bis dann.
Alles Gute, tschüss.
Alles Gute, ciao, ciao.